ich mich, dass Sie sich an diesem Abend aufgemacht haben und hierher gekommen sind, um mit uns den Anbruch auch dieser Christnacht zu feiern. In dieser kalten und liebeleeren Welt ist so wichtig, dass wir die Liebe Gottes in uns aufnehmen und aufsaugen. Daran ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, dass wir durch ihn leben sollen. Wir hören zuerst den Chor mit dem Lied »Fröhlich soll mein Herz springen«. Anschließend wollen wir alle miteinander von unserem Liedblatt singen »Es ist ein Ros entsprungen«. Anschließend an den Chor »Es ist ein Ros entsprungen«.
Thank you.
beten. Herr Jesus Christus, wir wollen jetzt heute Nacht auch um deine Krippe stehen und dir danken, dass du als Mensch geboren bist. Wenn wir in diese Festtage hineingehen, so liegt auf uns immer noch die Last der vergangenen Tage, die ganze Schwierigkeit und die Sorgen, die wir mit uns herumschleppen. Aber da wollen wir dich umso mehr in uns aufnehmen und neu erkennen, dass du zu uns kommen willst, dass du jetzt bei uns einkehren willst, dass du uns diese große Freude bringen willst. Wir danken dir und bitten dich, rede auch jetzt zu uns, dass wir ganz neu dein Kommen begreifen und verstehen und damit unser Leben neu wird durch dich und deine Gegenwart. Rede jetzt zu uns allen, so wie wir auch beieinander sind, dass keiner leer von hier weggehe, sondern du uns da ansprechen kannst, wo wir es nötig haben, von dir ermutigt und korrigiert zu werden. Segne dein Wort an uns allen. Amen. Wir wollen in der Stille weiter beten. Wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir hören nun den Chor. Weihnachtsgeschichte nach Lukas 2 und sehen dazu einige Bilder, die der Schweizer Maler Felix Hoffmann gemalt hat, der 1975 verstorben ist, in einem großen Gesamtbild, das auch nachher im Gesamten noch einmal auftaucht. Und dazwischen immer wieder einzelne Ausschnitte aus der Weihnachtsgeschichte, aber verpflanzt in den Bildern, in die Landschaft und die Gestalten des Schweizer Jura. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind, in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Und nun singen wir von unserem Liedblatt auf der Rückseite, lobt Gott, ihr Christen, alle gleich. Wir singen die 4 Verse von unserem Liedblatt. Mal neu bewegend, wie in diesen Weihnachtstagen viele Menschen mitfeiern müssen. Die Arbeit ruht, die Maschinen stehen still und in unserem sonst so geschäftigen und betriebsamen Deutschland sind es Millionen Menschen, die heute Abend feiern, aber nicht nur hier in Deutschland, ja überall in der Welt. Überall in der Welt sind Menschen, die diese Christnacht feiern, begehen. Wir denken jetzt in diesem Augenblick sicher auch, dass die Geiseln in der amerikanischen Botschaft in Teheran auch mit ihren Gedanken bei diesem Geschehen im Stall von Bethlehem sind, mit ihren Gedanken, oder wenn da Schiffe auf dem Ozean unterwegs sind, irgendein Frachter, die Matrosen heute Abend an Bord, die werden ihre Weihnachtslieder summen und pfeifen. Und das ist ja nicht bloß ein äußeres Feiern, wie wir manchmal meinen, das geht ja viel tiefer. Wir alle sind angesprochen von diesen großen Worten, Frieden, euch ist der Heiland geboren. Da fragen wir, wie ist das überhaupt möglich, dass solch ein Weihnachten über die ganze Welt hingeht. Man muss in diesen Tagen immer wieder daran erinnern, die meisten Menschen stellen sich das so vor, wie wenn die Weihnachtsgeschichte ein schlichtes, gemütvolles Märchen wäre. Es war einmal ein Josef und seine Maria und es war ein Kind im Krippelein. Nein, nicht, es war einmal ein Märchen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich will es in diesen Tagen, wo so viel Unklarheit ist über das, was ist eigentlich wahr, was ist denn eigentlich geschehen mit Jesus von Nazareth, sagen, dass ich heute noch meinen Talach da drin an der Haken der Sakristei weghängen wollte und meinen Beruf niederlegen wollte, wenn ich davon nicht im Innersten überzeugt wäre, dass das, was hier erzählt wird, wahr ist. Der Sohn Gottes ist geboren in unserer Welt. Gott ist Fleisch geworden. Und das sind nicht bloß gemütvolle Träume, die da erzählt werden, sondern das ist ein Sachverhalt, an den man sich klammern kann. Und noch viel mehr als nur das Geschehen von Bethlehem ist jetzt wichtig, sondern da werden tiefe Wahrheiten für uns, für unser Leben deutlich. Da versteht man richtig unsere Vorfahren, die dann einst gesagt haben, die Mitte der Zeitrechnung ist die Geburt Jesu. Auf dieses Ereignis hin muss man alles hinzählen. Von diesem Ereignis her muss man alles rechnen. Die Jahre, die wir haben vor Christi Geburt, nach Christi Geburt, das ist das Ereignis ohnegleichen. Ein historisches Datum in der Geschichte, von dem wir aus denken müssen. Aber nun will ich Ihnen helfen, wenn Sie sagen, das sei ein wenig herausfordernd für Sie, dass ich so davon spreche, dass das wahr ist. Nun, Sie können es nachprüfen. Sie können das untersuchen, ob das stimmt. Und ich will Ihnen zeigen, welche tiefe Wahrheit hier in dieser Weihnachtsgeschichte angesprochen wird. Zuerst, Gott sucht uns. Das könnte so sein, wie wenn ich mich jetzt versprochen hätte. Wir suchen doch Gott. Wie oft haben wir schon gegrübelt, schon seit frühen Tagen, wo wir so unseren Verstand entdeckt haben, wo wir Nächte mit Freunden durchdiskutiert haben und dann drüber nachgesonnen haben. Die ersten kritischen Schriften der Philosophen, die doch auch in ihrer Hand waren, wie wir uns mit Gottesleugnern auseinandersetzten. Wo ist Gott? Wie ist Gott? Ist das nicht nur ein Gedankengebilde der Menschen? Und je mehr wir suchen, da stoßen wir an eine Mauer. Wir können zu Gott nicht vordringen. Kein Mensch kommt mit seinen Gedanken zu Gott vor. Auch alles religiöse Ahnen der Menschen, überall in der Welt, ist nur ein dumpfer Traum, ein Ahnen der Menschen. Wir stochern im Nebel und kommen nicht weiter. Und darum ist das jetzt so aufregend, was da in der Weihnachtsgeschichte erzählt wird. Nicht wir suchen Gott, Gott sucht uns. Gott hat sich aufgemacht, uns nachzulaufen. Wir, die Menschheit, wir sind von Gott weggelaufen. Wir haben uns von Gott entfremdet, von unserem Ursprung. Davon kommen die ganzen Nöte der Welt her. Wir haben die Ordnungen Gottes verloren. Wir haben seine Gebote gebrochen. Wir haben nicht mehr nach seinem Willen gefragt. Darum ist unser Leben so unklar, so verworren geworden. Das ist uns neulich auf dem Bahnhof passiert. Wir hatten uns mit unseren Kindern auf dem Parkplatz am Auto verabredet und wie wir ans Auto kamen, die Kinder gingen voraus, waren die Kinder nicht da. Nun ist sehr viel Betrieb am Bahnhof und da hat man gleich die schlimmsten Befürchtungen, was ist mit den Kindern passiert. Und ich sagte da meiner Frau, nur lauf du in die Halle des Bahnhofs, ich schaue mal den anderen Autos, ob sie irgendwo vielleicht sich im Auto getäuscht haben. Und ich habe da mitgefühlt, wie das bei Eltern sein kann. Wo sind unsere Kinder, was ist mit denen passiert? Wissen Sie, dass das in der Weihnachtsgeschichte dahinter steht? Das ist das, was da bezeugt wird. Der große Schmerz Gottes um uns, um Sie, wie Gott das Herz bricht. Wo stehen Sie? Wo sind Sie? Gott leidet doch mit Ihnen mit. Und da stehen wir da und sagen, wo ist Gott? Und ich weiß nicht um ihn. Das ist ja da in der Weihnachtsgeschichte bezeugt, dass das Suchen Gottes ganz genau dort weitermacht, wo Gott einst bei den Vätern begonnen hat. Es gibt eine Heilsgeschichte durch die Welt. Und Sie müssen wissen, dort an dieser Stelle geht Gott entlang und dort sucht er Menschen. Wer auf diese Heilsgeschichte Gottes nicht achtet, der trifft nie mit Gott zusammen. Dort macht Gott weiter, wo er einst bei Abraham, Isaac, Jakob, den Vätern, bei David begonnen hat, in Bethlehem, in der Stadt, wo Isai seine Söhne hatte, dort, wo der erste David König gesalbt wurde aus dieser großen Familie. Dort in Bethlehem geht die Geschichte Gottes wieder weiter, wie die alten Propheten verkündigt hatten. Dann könnte man ja sicher auch sagen, das müsste Gott ja alles nicht so pünktlich einhalten. Es ist die Ehre Gottes, dass er sein Wort bis zum letzten Häkchen erfüllt, dass er die Verheißungen einhält. Gott ist nicht einer, der sein Wort bricht. Und in diesen Weihnachtstagen ist das so groß zu beobachten, wie diese Heilsgeschichte, dieses Suchen Gottes weitergeht über die Propheten bis nach Bethlehem hinein. Und Gott sucht uns, so wie Jesus sich dann aufgemacht hat und Menschen gesucht hat, wie er stehen blieb bei den Verzweifelten und Bedrückten, wie er die Kranken gesehen hat und an ihrem Schicksal mitlitt. Gott sucht sie, Gott bricht das Herz, aber sie finden Gott nur in seinem Suchen, wo sie auf sein Suchen in Jesus achten. Das ist die Stelle, wo sie ihn finden. Und darum sage ich, dass sie das nachprüfen können, ob das stimmt, dass Gott sie sucht. Sie müssen auf Jesus achten, was Jesus ihnen sagen will, wie Jesus sie ruft, wie Jesus ihnen nachgeht in ihrem Leben. Das Zweite, Gott ruft uns. Es ist ja wunderbar in dieser Weihnachtsgeschichte, wie da plötzlich auf dem Hirtenfeld der Himmel zerreißt und die himmlischen Heerscharen ihren Lobgesang singen. Das wünscht man sich. Manche sagen, ich habe so ein Erlebnis noch nie gehabt. Hätte ich das gehabt, könnte ich auch glauben. Ach, überschätzen Sie das nicht. Wissen Sie, wie die Hirten das alles hinter sich hatten, dachten sie, wir haben sie hier nur geträumt. Man hat ja manchmal ganz große Erlebnisse Gottes. Wahrscheinlich hat jeder Mensch Dinge erlebt, wo einem Hören und Sehen vergeht, wo man ganz nah vor der Ewigkeit stand. Aber sie haben uns oft gar nicht zum Glauben geführt. Und darum meine ich auch, dort draußen auf dem Hirtenfeld ist es wichtig, dass wir auf die Botschaft der Engel hören. Das war das Wichtige, dass sie dort den Hirten zurufen, euch ist der Heiland geboren, der Retter, Christus, ihr werdet ihn finden. Da ist Jesus, auf ihn müsst ihr zugehen. Und jetzt haben die Hirten sofort geschaltet und gesagt, dann müssen wir uns aufmachen. Ist nicht das der Unterschied zwischen Glauben und Unglauben? Dass manche sitzen bleiben und sagen, aber ich habe gar keine himmlische Erscheinung mehr gehabt seitdem damals. Und die nie begriffen haben, sie müssen sich aufmachen, sie müssen loslaufen. Weihnachten will uns doch in Bewegung setzen, dass wir sagen, jetzt will ich Christus finden. Und da wird eine Versprechung mitgegeben. Und ihr werdet finden. Das hat ja Jesus später noch einmal wiederholt. Sucht, so werdet ihr finden. Auch wenn manche diesen Spruch an falscher Stelle zitieren, um sich einen billigen Scherz zu machen. So wissen wir, wo Jesus uns diese Versprechung gegeben hat. Wo wir ihn, die Wahrheit, den Weg zum himmlischen Vater suchen, wo wir Jesus suchen, dort wird er sich von uns finden lassen. Sucht, ihr werdet finden, klopft an, euch wird aufgetan. Jesus verspricht, es wird keiner umsonst suchen. In der Philosophie können sie umsonst suchen. In der Welt der Religionen können sie umsonst suchen. Sie können Yoga um Yoga abklappern und Yogi und Meditation und sie werden nichts finden. Aber da, wo sie das Neue Testament aufschlagen und die Worte Jesu hören vor ihrem eigenen Leben und das auf sich einwirken lassen, was da steht und dann hören, was da bezeugt wird, sie werden finden, ihn, Christus, den Gesalbten Gottes, den König, den Retter, den Heiland ihres Lebens. Gott ruft uns, dass wir uns aufmachen, dass wir suchen. Und er verspricht, ihr werdet nicht umsonst suchen. Keiner sucht umsonst. Jeder, der hier sucht, findet eine Garantieerklärung Gottes. Ein letztes. Das erste war, Gott sucht uns. Gott ruft uns, Gott überzeugt uns. Da stürzen die Hirten durch die Nacht und finden schließlich dieses baufällige Gebäude. Ich weiß nicht, was dieser Stall in Wirklichkeit war. Irgend so ein leerer Schuppen an der Seite. Und da treten sie ein und dann sehen sie dieses Kind in der Krippe liegen. Wer hat nicht schon gedacht, die hatten es damals leicht, die konnten Jesus persönlich sehen, aber wissen Sie, da waren auch nur Windeln da und da war auch nur ein Baby da, da war kein Heiligenschein um den Kopf gespannt. Ich meine, die hatten es ja viel schwieriger als wir heute. Wir haben ja ein ganzes Neues Testament. Wir haben ja die großen Taten Jesu bezeugt. Wir haben nicht nur ein Evangelium, wir haben vier. Wir haben die Taten, Erlebnisse der Apostel, die Ausbreitung des Reiches. Wir haben Tradition der Väter, wir haben Erfahrung von Glaubenszeugen vor uns. Sie haben rechts und links auf ihrer Bank Mitchristen, die viel Erfahrungen mit Jesus gemacht haben, die es ihnen lachend bestätigen können. Wir haben viel mit Jesus erlebt. Da muss ich eigentlich Mitleid haben mit den Hirten. Die hatten das alles noch nicht. Die waren die Ersten, die waren die Pioniere. Die wussten noch nichts von der Auferweckung Jesu. Die wussten noch nichts von seinem Kreuzestod. Die wussten noch nichts von seinen Wunderheilungen. Wie war das überhaupt möglich, dass die da niederfallen und anbeten? Das ist wunderbar, dass Gott selber Menschen im Glauben bestätigt. Und wenn wir nachsinnen, wie das bei uns eigentlich damals war, wenn Sie mich fragen, warum bist du damals in deinem Leben so gewiss geworden über dem Hören des Evangeliums von Jesus, kann ich Ihnen nur sagen, da hat Gott mich überzeugt, da hat Gott mich bestätigt, da hat Gott mir sein Wort so gewiss gemacht. Wenn Sie fragen, wie komme ich aus meinen Zweifeln raus, Gott überzeugt Sie, bleiben Sie da stehen vor Jesus, schauen Sie ihn an, da wird er uns immer größer. Er, der für die Schuld der Menschheit stirbt, er, der vom Grab auferweckte, er, der Herr der Welt, und stehen Sie davor und er wird uns gewiss machen. Was können wir tun? Wir können nur hinschauen auf ihn. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nur nicht weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Amen. Und singen wir dieses Lied, ich stehe an deiner Krippen hier, die drei Verse von unserem Liedblatt. Wir wollen dir danken, auch für alle Zeichen der Liebe, die wir heute an diesem Abend schon erfahren haben. Aber das größte Zeichen deiner Liebe, das bist du selbst. In deinem Suchen und Nachgehen. Wir wollen dir danken, wie lang du jedem von uns auch schon nachgegangen bist, mit einer unbeschreiblichen Geduld. Und wir haben dich oft stehen lassen. Wir haben oft dich einfach von uns geschoben. Wir haben dein Wort missachtet. Und wir wollen dir danken, dass du uns nicht abgeschrieben hast. Dass du in dieser unendlichen Liebe bis heute uns nachgehst. Wir wollen dich anschauen und vor dir stehen bleiben, vor deinem Wunder, dass in dir, Jesus, die ganze Fülle Gottes in unser Leben kommt. Und wollen viel mehr von dir erfahren, deine ganze neue Auferstehungskraft. Gieße deine Liebe aus in unser Herz. Überzeuge du uns ganz und mach uns im Glauben gewiss, dass wir mitten auch in dieser Welt unter allen Anfechtungen und Zweifeln deine mutigen Zeugen sein können. Gebrauche uns dazu. Und dir befehlen wir auch jetzt all die Kranken in unserer Nachbarschaft an, die Mutlosen und die Depressiven, die jungen Menschen, die kein Ziel und keine Hoffnung haben, die vielen Menschen in unserem Volk, die nicht mehr glauben können, rufe du sie durch dein Evangelium und gib ihnen, dass sie dich erkennen. Und dir befehlen wir auch die Welt an mit ihren vielen Nöten, die Millionen hungernder Menschen gerade heute Abend, die leidenden Menschen, die keine Versorgung haben, die zu Unrecht Eingesperrten und Inhaftierten, auch alle Menschen, die irgendwie leiden müssen. Du kennst die Welt mit ihrem ganzen Jammer und lass doch Menschen dort in ihrer Bedrückung, in ihrer Not dein Evangelium erfahren, wie du mitten im Leid fröhlich machen kannst, Menschen aufrichtest durch dein Kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir haben so einen Brauch, dass wir in unseren Weihnachtsgottesdiensten Ihnen auch Dank sagen für alles, was Sie im Lauf dieses Jahres an Liebe getan haben. Es sind nur ein paar Ausschnitte aus dem Dienst, der auch von dieser Gemeinde ausgehen durfte. Freund Brinkmann hat heute noch einen Brief geschrieben, wo sie Sie herzlich grüßen lässt. Von ihr haben wir heute Abend keine Bilder dabei, von ihrem Dienst in Thailand, auch von anderen Plätzen dieser Welt nicht. Aber wir sind dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, in der Welt Zeichen der Liebe Jesu aufzurichten. Das ist das Waisenhaus in Südtansania, in Besa, wo in einem Hungergebiet eine große Missionsmannschaft vom Wiedenester Missionshaus arbeitet mit 34 Mitarbeitern. In diesem Kinderdorf finden elternlose Kinder Aufnahme. Dr. Pflüger, der Arzt, wird ja hier auch von unserer Gemeinde in seinem Dienst finanziell getragen. Er hat täglich über 300 Patienten zu betreuen. Von diesem Hospital aus sind Gesundheitshelfer unterwegs. Wir sehen hier einen Afrikaner, der ein Kind untersucht, das von Trachom befallen ist, jener schrecklichen Augenkrankheit, die in kurzer Zeit zum Erblinden führt. Durch wenig Medikamente kann hier geholfen werden. Wir danken Ihnen, dass Sie diesen Dienst möglich gemacht haben. Danke auch für die vielen Hilfsgaben, die bei unserer Wolldecken- und Bettwäschenaktion nach Uganda kam. Das ist ein Bild von ugandischen Schulkindern, einer kirchlichen Schule dort. Gerade in diesen Tagen wird aus dem Frachter unsere 6 Paletten werden in Mombasa entladen und dann unter Zollverschluss nach Kampala geführt. Bangladesch ist eines der ärmsten Länder dieser Erde. Millionen Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht, nur ein Bruchteil des Raumes, den wir in Deutschland zur Verfügung haben, und mehr Menschen als in der Bundesrepublik. Und das meiste dieses schmalen Landstriches, etwa so groß wie Bayern, ist noch von Wasser bedeckt. Hier geschieht auch viel Hilfe. Wir haben durch Ihre Mitarbeit die Klinik der Liebenzeller Mission in Chanticleer mit aufbauen dürfen. Das ist sie hier im Bild. Danke auch für das Motorboot, das auf dem Sepik-Fluss in Papua-Neuguinea eingesetzt sein kann unter Missionar Urschütz und ihn zu seinen verlassenen Stämmen bringt, die noch in der Steinzeit lebten, als er sie aufsuchte. Hier im Bild Kinder von Papua-Neuguinea. Dort, auch im Gebiet dieser Steinzeitmenschen in Papua-Neuguinea, sehen wir Bewohner dieses Stammes von Missionar Urschütz, wie sie den Urwald roden, um eine Flugpiste anzulegen. So sehnlich erwarten sie das Kommen des Missionars. Sie tun das unentgeltlich. Ihr Wunsch ist es, dass ein Missionar zu ihnen kommt. Neu kam in diesem Jahr bei unseren Hilfen Soweto in Südafrika hinzu. Es ist einem immer undurchsichtig, wo soll man helfen und wie soll man gerade in Südafrika helfen. Wir haben in der schwarzen Vorstadt von Johannesburg eine Jugendarbeit unterstützt, wo etwa die Hälfte der Bewohner Kinder und Jugendliche sind. Wir unterstützen dort die Jugendarbeit Youth Alive, die sich für eine gewaltlose Versöhnung im Geist Jesu zwischen Schwarz und Weiß einsetzt. Diese Leute dieser Jugendarbeit sind von Schwarz und Weiß angegriffen. Hier sehen wir die Ruinen der zerstörten Gebäude, der Behörden und der Wirtschaften, die beim Aufstand vor ein paar Jahren von den Jugendlichen angezündet wurde. Überall erinnern diese zerstörten Ruinen noch an die Saat der Gewalt. Was wird hier geschehen? Wann wird diese Gewalt in Soweto, in Südafrika wieder losbrechen? Und wer kann ermessen, welche Katastrophe dann kommt? Wir sind dankbar, dass schwarze junge Leute hier, sehen wir sie in der Mannschaft, dann dort Dienst tun und vor allem sich auch um die vielen arbeitslosen schwarzen Jugendlichen in Soweto kümmern, sie in Bibelgruppen zusammenfassen. Danke, dass das durch Ihr Opfer geschehen kann, dass wir einen Mitarbeiter dort ganz finanziell tragen. Und nur noch einige Bilder, die uns Dr. Kilgus hinterlassen hat, der ja noch seinen Heimaturlaub in Stuttgart hat. Er wird im Februar, wenn er sein Visum bekommt, wieder ausreisen nach Pakistan. Beten Sie bitte auch dafür, dass gerade im Raum des Islams und in Pakistan nicht die letzten Türen zugehen. Wir sehen Patienten, die auf die Behandlung warten. Wir sehen, wie sie oft viele Stunden weit hergetragen dann vor dem Hospital warten, bis sie endlich behandelt werden. Sind alle Operationen, die dort vorgenommen werden. Das ist dann ein Leprakranker aus der Arbeit von Dr. Kilgus. Heute kann man viel helfen und viel. Das ist jetzt schon ein Tuberkulosekranker, dem nicht mehr geholfen werden kann. Die Hilfe kommt zu spät. Ein Kind, im Hintergrund sehen Sie eine Flasche, die wochenlang nicht gewaschen war, alle Infektionen hatte, nun ein Kind, das noch einmal vom Sterben errettet wurde, wie mir Dr. Kilgus erzählte, als er mir die Bilder brachte, ein bewegendes Bild. Hier konnte einem Menschen geholfen werden. So werden die Kranken hergetragen, die ganze Verwandtschaft kommt mit. Andere warten auf Hilfe. Und wir danken Ihnen, dass wir in Ihrem Namen helfen durften und dass diese Hilfe dorthin kam, wo sie benötigt wurde. Wir wollen heute Abend unser Opfer zur Hälfte für die Arbeit von Dr. Pflüger und zur anderen Hälfte für den Dienst von Dr. Kilgus dann in Pakistan geben. Ärztliche Mission an Menschen in einem Notgebiet, wo sonst keine Hilfe geschehen kann. Dann möchte ich Sie noch zu den Gottesdiensten in diesen Festtagen einladen. Wir geben das nicht bekannt, am Ausgang liegen für die, die es noch nicht haben, so gelbe Zettel, rechts und links. Nehmen Sie die mit, da sind alle Gottesdienste drin, damit Sie sich zurechtfinden. Dann möchte ich Ihnen danken, dass Sie heute zu diesem zweiten Gottesdienst gekommen sind. Manchens hat es vielleicht ein bisschen Kummer bereitet. Aber ich muss sagen, wenn wir Nummern ausgegeben hätten, man hätte die Plätze nicht besser abzählen können. Das hätte nicht so gut klappen können, wie es Ihre Liebe und Ihre Rücksicht fertig brachte. Alle Achtung. Dankeschön. Wir wollen nachher, nach dem Segen, noch stehend miteinander alle drei Verse von O du Fröhliche singen. Und nun gehen Sie in diese Christnacht unter dem Segen des Herrn. Wir wünschen Ihnen nicht nur gesegnete Festtage, sondern der Herr segnet Sie und legt auf Sie seinen Segen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.